Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh.
Schön, dass Sie bei uns sind. Wir diskutieren heute über Dreadlocks, über Rasta-Zöpfe. Wir können vielleicht auch über Mexikaner-Kostüme diskutieren. Wir können über Yoga diskutieren. Drei Dinge, die es irgendwann mal in dieser Form nicht in Deutschland gegeben hat, die es heute aber gibt, die Alltag geworden sind. Das Stichwort dazu ist kulturelle Aneignung, was so viel bedeutet in etwa, da kommen fremde Kulturen zusammen und da werden Dinge miteinander vermischt und da entstehen neue Dinge. Leute machen Dinge, die sie vorher nicht getan haben. Das hat es immer gegeben, aber seit einiger Zeit gibt es darüber mehr Diskussionen. Und die Frage, ist das überhaupt richtig so? Zum Beispiel sagen einige schwarze Menschen eben zu diesen Rasterzöpfen, wenn das sich ein Weißer machen lässt, was soll das? Du hast keine Ahnung davon, was das ist, wo das kulturell herkommt. Du hast keine Ahnung davon, wie wir jahrelang diskriminiert worden sind, zum Beispiel wegen solcher Frisuren, und stellst dich jetzt hin und findest dich cool. Die andere Seite sagt dann vielleicht, die Zeit hat sich verändert und es ist doch ein Kompliment. Wir wollen heute diskutieren, wo da die Grenze ist zwischen Wertschätzung und Ausbeutung. Und dafür haben wir bei uns Silvia Geiti, sie ist Kunsthistorikerin. Wir haben Susanne Schröter bei uns, sie ist Ethnologin. Wir haben Hasnain Kasim, er ist Autor. Und wir haben Susanne Stemmler, sie ist Kulturwissenschaftlerin. Und wir machen das nicht allein, wir sind in Hannover beim Herrenhäuser Forum, organisiert von der Volkswagen Stiftung. Und wir haben Publikum. Schönen guten Abend auch an Sie. Ich will mit dem Beispiel anfangen, was höchstwahrscheinlich vielen Leuten sofort in den Kopf kommt. Ich habe es gerade schon erwähnt, die Dreadlocks, die Rasterzöpfe. Also geflochtene Haare in verschiedensten Formen. Sehen wir mal an, ich möchte das. Ich finde das einfach nur cool. Ich habe überhaupt kein großes Interesse an den kulturellen Implikationen. Ich finde es einfach nur schön und will es für mich machen lassen. Meine Frage in die Runde, damit wir uns ein bisschen verorten können. Ist das ein Problem? Zwischen 1 und 5. 1, kein Problem. 5, absolutes Riesenproblem. Frau Schröter, was sagen Sie?
Kein Problem.
Eine 1.
Ja.
Das ist ganz klar. Frau Geiti?
Eine 3.
Eine 3, ordentlich in der Mitte. Herr Kasim?
Eine 1, kein Problem.
Auch eine 1. Und Frau Stemmler?
Ich bin bei einer 2.
Eine 2? Okay. Also
alle ganz vorsichtig, ne?
Mal gucken, wo wir uns hinbewegen. Frau Geiti, fangen wir bei Ihnen an. Die 3. Warum ist es eine 3? Also es ist ein mittelgroßes Problem.
Es ist kein mittelgroßes Problem, aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Also es ist sowieso, finde ich, problematisch, über kulturelle Aneignung zu sprechen und ohne Themen wie Rassismus oder Kolonialgeschichte, Kolonialnarrativen anzusprechen. Weil für mich hängen die zusammen und die Frage ist, also an sich habe ich jetzt mit der Frisur kein Problem, das auch zu sehen. Ich finde es auch total übertrieben gerade, die ganze Diskussion nur um diesem Thema. Und trotzdem ist es ein Thema, wo es gerade sehr wichtig ist, darüber zu sprechen und zu diskutieren.
Das sagt die Kunsthistorikerin Silvia Geiti. Dann machen wir mal bei den Einsen weiter. Frau Schröter, Sie sind Professorin für Ethnologie in Frankfurt. Sie kennen sich aus mit Fragen rund um die Kultur. Sie sind bei der 1. Kein Problem. Warum?
Also ich könnte jetzt grundsätzlich antworten, dass Kultur immer kulturelle Aneignung ist. Es gibt keine Kultur ohne Aneignung. Das können wir vielleicht später noch ausführen. Mhm. Im Falle jetzt der Rasterlocken, das ist, wenn wir uns jetzt mal die jüngere Historie anschauen, war das ausnahmslos wertschätzend gemeint. Also wer sich diese Art der Frisur hat machen lassen, hat sich in einem speziellen Kontext gestellt, der nicht diskriminierend gemeint war. Darüber hinaus muss man natürlich auch sagen, dass diese Art der Frisuren auch nicht nur in einer Weise kulturell zugeordnet werden können. Also wenn man mal in der Geschichte schaut oder überhaupt durch die Welt guckt, dann gibt es Filzfrisuren auch in anderen Teilen der Welt. Es gab sie auch in der Geschichte. Es gab sie übrigens auch in der Geschichte hier in Mitteleuropa.
Die andere 1, das ist Hasnain Kasim.
Ich bin deswegen auf der 1, weil ich glaube auch, dass diese, also ich finde, wir müssen unbedingt über Rassismus reden. Wie kann man ihn bekämpfen? Wie können wir Dinge aufarbeiten? Ich finde einfach nur, dass diese Dinge mit den Haaren, mit der Kleidung, mit Musik, alle möglichen Bereichen der Kultur, damit wenig bis nichts zu tun haben. Meine Frau ist weiß und deutsch. Ich bin braun und deutsch. Ich bin pakistanisch-deutsch. Sie ist deutsch-deutsch. So, und sie hat mit mir zusammen auch in Pakistan gelebt und hat dort Shalwar-Kamis getragen, traditionelle Kleidung, die es dort eben gibt, und auch Sari. Und hier, wir leben in Österreich, trägt sie es auch. Muss sie sich jetzt immer permanent erklären, warum sie das tragen darf, weil sie mit mir verheiratet ist oder weil sie da gelebt hat? Ich finde das absurd. Also ich bin der Meinung, leben und leben lassen, jeder, jede, wie er oder sie mag. Ich sehe da die Probleme woanders.
Frau Stemmler, Sie haben sich jetzt genau in der Mitte eingeordnet, also zwischen gar kein Problem und so ein bisschen Problem, eine 2. Sie sind Kulturwissenschaftlerin und auch Leiterin des Colleges der Volkshochschule Aachen. Sie haben da ja auch mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Vielleicht können Sie uns die 2 erklären und gleichzeitig ein bisschen auch damit reinnehmen, ob das da eigentlich eine Frage ist.
Ja, sehr gerne. Also ich habe mich bei der 2 verortet, weil ich grundsätzlich das Thema auch sehr entspannt sehe. Ich würde da meinen Vorrednerinnen zustimmen, indem ich auch auf jeden Fall sagen würde, Kultur ist immer Aneignung, und das gar nicht bewerten würde, weil sonst würden ja die Begegnung und der Transfer und der Austausch, das würde gar nicht funktionieren, und daraus besteht ja Kultur. So verändert sich Kultur, so verändern sich Sprachen, so bilden sich neue Stile und so weiter alles raus, weil das ist ja eigentlich das total Spannende, die Aneignung. Und ich bin Leiterin einer Art von Schule. Das ist eine Schule für Erwachsene, die auf dem zweiten Bildungsweg ihren Schulabschluss nachholen. Und diese Schule ist in Aachen und die ist ganz international. Also es kommen Menschen aus allen Ländern da zusammen. Es kommen Menschen aus Aachen zusammen, aus der Umgebung von Aachen. Es kommen Menschen, die irgendwann mal mit ihren Familien nach Deutschland eingewandert sind, aber auf die deutschen Schulen gegangen sind, machen dort ihren Schulabschluss nach. Und es kommen aber auch Menschen, die ganz neu zugewandert sind, aus dem Iran, aus Syrien, aus Westafrika. Und so entsteht eine sehr, sehr spannende, interessante Mischung. Und darunter sind immer auch wieder weiße Deutsche mit Dreadlocks. Darunter sind aber auch ganz, ganz, ganz viele andere Menschen, die sich irgendwie kleiden, irgendwie frisieren. Und was ich spannend und interessant finde, ist, dass so ein gemeinsames Oberthema, wir lernen zusammen für etwas Bestimmtes, diese Unterschiede, diese, wenn man so möchte, kulturellen Unterschiede, in den Hintergrund treten lassen, weil dann etwas anderes im Vordergrund steht. Und das sind bei uns eigentlich tägliche Aushandlungsprozesse. Also Sie könnten zu uns an die Schule kommen und Sie könnten eine Doku-Soap drehen. Diese ganzen Geschichten, die sich dahinter verbergen, hinter diesen einzelnen Biografien, weil Sie können sich ja vorstellen, wenn man keinen Schulabschluss hat, dann hat das bestimmte Gründe. Warum ich aber eine 2 gegeben habe, obwohl ich den Umgang von unseren jungen Menschen damit sehr untereinander sehr entspannt finde. Und ich finde, jeder, jede darf sich frei entscheiden, das zu tun. Aber jetzt kommt die 2. Es gibt irgendwo die Grenze. Und die Grenze ist da, wo das die andere Person, die sich sehr stark damit identifiziert, worauf diese Frisur zurückgreift, sich verletzt fühlt. Und da haben wir natürlich, wie Sie sich vorstellen können, auch Konflikte oder Aushandlungsprozesse. Aber die sind sehr produktiv. Insofern finde ich diese Debatte, von der Sie sagten, sie ist jetzt auch in Deutschland angekommen, sehr produktiv. Ich finde es super, dass darüber diskutiert und geredet wird.
Produktive Debatte. Herr Kasim, Sie schütteln ganz leicht mit dem Kopf.
Ja, also ich kann das nachvollziehen. Aber ich sehe auch auf der anderen Seite, dass in sehr vielen Bereichen eine Verletztheit vorgegeben wird. Und da wird im Grunde genommen schon das Aussetzen gegenüber einer anderen Meinung, einer anderen Haltung als Verletztheit gesehen. Und dann sieht man das Ausgesetztsein einer anderen Meinung gegenüber, sieht man dann schon als Angriff auf die eigene emotionale Stabilität. Und das finde ich problematisch. Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt hart, aber ich glaube, das muss dann jemand aushalten können. Wo fängt's an, wo hört's auf? Ja, also bei Stichwort Yoga ist ja so eine Sache. Das ist eine uralte indische Kultur. Das macht aber heutzutage, ich weiß gar nicht, jeder zweite Mensch in Deutschland oder jeder dritte, ich weiß nicht, wie viele das machen. Muss man das jetzt nur dann machen oder darf man das nur machen oder soll man das nur so machen, wenn man sich vorher intensiv beschäftigt hat mit der indischen Kultur? Ich würde immer sagen, es ist toll, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt und befasst und die Hintergründe kennt. Ich kann aber auch null Ahnung von indischer Kultur haben und der Yoga-Kultur und trotzdem hingehen und meine Verrenkung machen, einfach weil ich mich wohlfühle. Ist auch in Ordnung. Und wenn dann irgendjemand aus dem indischen Kulturbereich sagt, meine Familie kommt auch daher, ich fühle mich verletzt, ich finde das respektlos, dann glaube ich, müssen wir das aber aushalten können.
Ich möchte da noch etwas zusagen, noch etwas ergänzen. Das, was wir hier als Yoga verstehen, hat relativ wenig mit dem zu tun, was in Indien als Yoga praktiziert wird. Das hat ja auch kulturhistorisch den Weg über die USA gemacht. Und das, was hier jetzt praktiziert wird, auch mit den Philosophien, die dahinter stehen, die sind ja nun alles nur nicht indisch, ja. Also es ist ein kompletter Prozess der kulturellen Aneignung, der aber jetzt wieder sogar ein Exportschlager nach Asien ist, ja. Jetzt finden Sie plötzlich dieses amerikanisierte Yoga wieder in Asien. Also da sehen Sie einfach, welche Schleifen kulturelle Bräuche machen. Auch Gegenstände machen, die machen ähnliche Schleifen. Und grundsätzlich ist es ja erstmal eine Form der Wertschätzung. Ja, wie viele Menschen hierzulande oder auch in anderen Ländern glauben von sich, dass sie Indien begeistert sind, auch wenn sie wenig darüber wissen. Aber die Grundhaltung ist erstmal eine, die sehr positiv ist, vielleicht sogar ein Stück weit glorifizierend. Wir lernen davon. Ja, das ist ja die grundlegende Haltung. Also da finde ich diese ganzen positiven Effekte doch deutlich auf der Seite, die das Ganze eher als etwas Gelungenes bezeichnet.
Das sagt die Ethnologin Susanne Schröter. Was sagt die Kunsthistorikerin?
Also ich habe gerade den sehr starken Bedürfnis, diese Thematik zu diversifizieren. Also ich finde, was hier angesprochen worden ist und dass kulturelle Aneignung definiert worden ist, ist nicht alles kulturelle Aneignung, sondern es sind verschiedene Formen von kulturellen Begegnungen. Also natürlich gibt es diese Formen der Begegnungen, in denen auch so Machtverhältnisse existieren, aber das kann man nicht alles als kulturelle Aneignung bezeichnen. Also es gibt Formen von Kulturtransfer, Kulturübersetzung. Solange die Menschheit existiert, natürlich existieren auch Migrationsbewegungen, Objekte. Genau, aus meiner Perspektive als Kunsthistorikerin sieht man das auch an den Objekten. Objekten sind schon immer mit Menschen gereist und genauso sind Muster, genauso sind Materialtechniken, Erfindungen. Es ist schwierig jetzt, aus der heutigen Perspektive das sozusagen zu beurteilen. Und trotzdem finde ich schwierig, das zu verarmlosen. Also es gibt auf jeden Fall auch verletzende Formen von Aneignung, also weil wir auch jetzt nicht 500 oder mehrere Jahrhunderte Kolonialismus vergessen können. Also es gibt auf jeden Fall verletzende Praktiken, die auch in Europa stattgefunden haben, in den Menschen stereotypisiert worden ist, in den Menschen rassifiziert worden ist oder exotisiert worden ist. Und das ist natürlich auch etwas, an dem wir selbst auch arbeiten müssen und gleichzeitig nicht sozusagen über das gesamte kulturelle Transfer überschreiben müssen.
Frau Geithi, wenn Sie jetzt sagen, wir müssen das auch nochmal ein bisschen diversifizieren, können Sie uns dann sagen, was aus Ihrer Sicht, und ich bleibe einfach nochmal bei diesen Zahlen, was dann wirklich eine richtige 5 für Sie wäre, also ein das geht gar nicht?
Also es ist schwierig jetzt aus der heutigen Perspektive. Ich denke, etwas wie stereotypisierte Darstellungen von Menschen in Zoos, was noch stattfinden, sind für mich eine 5, weil das ist sozusagen eine Reproduktion von koloniale, rassistische Perspektiven und stereotypische Perspektiven auf Menschen, die definitiv für mich ein No-Go sind.
Haben wir ein Definitionsproblem, weil wir haben ja jetzt über Dinge gesprochen, die im Vergleich dazu, das traue ich mir auch zu sagen, ja wirklich harmlos sind. Frau Stemmler, haben wir ein Definitionsproblem? Was nun kulturelle Aneignung ist und was nicht?
Ich glaube, was schwierig ist, ist diese Wertung. Ist es gut oder ist es schlecht? Ich glaube, dass das zu einfach gegriffen ist. Ich meine, Sie haben das ja auch bewusst so formuliert, dass wir Zahlen nennen sollen und Noten geben sollen. Aber ich glaube, es ist total komplex, die ganze Angelegenheit, weil diese Situationen, in denen so etwas passiert, die kulturelle Aneignung, die geschehen ja nicht im luftleeren Raum, die passieren in irgendeinem Rahmen. Und da gibt es meistens und auch in der Geschichte und in der Vergangenheit eine Mehrheit und eine Minderheit oder Minderheiten oder dominante Diskussionen, dominante Diskurse, Machtstrukturen, Hegemonien. Kolonialismus wurde schon angesprochen. Unser aller in uns liegende, unterschwellige, strukturelle Rassismus, von dem wir uns auch nicht frei machen können. Dann die ganze Faszination des anderen, des Fremden, der auch eine große Geschichte hat, im Orientalismus, im Exotismus. Also es war immer etwas in einem asymmetrischen, oder es passiert immer in einem asymmetrischen Raum. Also kulturelle Aneignung passiert ja nicht in diesem paradiesischen schönen Raum, in dem alle die gleichen Rechte haben oder alle frei entscheiden können, wo sie leben möchten auf dieser Welt. Das ist leider nicht so. Und da können diese Verletzlichkeiten passieren. Und ich finde, die muss man dann in dem Moment sehr ernst nehmen. Also wenn ein Freund von mir, ein schwarzer Deutscher aus Berlin, mit seinen Kindern nach einer Ostseeinsel fahren möchte und da stehen Postkarten in einem Postkartenständer und da sind Leute schwarz geschminkt drauf, Weiße sind schwarz geschminkt drauf und dann steht da unten drunter, oh, ist das heiß hier. Ich kann total gut verstehen, dass der überhaupt keine Lust hat, mit seinen Kindern dahin zu fahren. Ich hätte da auch keine Lust zu. Es ist jetzt nicht so ein heftiges Beispiel wie diese Art von Völkerschauen, aber im Grunde genommen greift es darauf zurück. Was ich sagen würde, wenn Sie fragen, haben wir ein Definitionsproblem, dann würde ich sagen, kulturelle Aneignung kann man so an sich gar nicht definieren, sondern man muss sich die Konstellation anschauen, in der sie passiert. Und es kann auch sein, dass etwas, eine kulturelle Aneignung von etwas Negativem, was eine Minderheit mitgebracht hat in eine Mehrheitsgesellschaft, zu etwas absolut Positiven in dieser Mehrheit und sogar Hippen und Coolen und so weiter sich verändert. Also zum Beispiel Döner. Als die ersten Einwandererinnen und Einwanderer aus der Türkei hier kamen, weil man sie gerufen hat, weil man Arbeitskräfte brauchte, brachten sie ihr Essen mit. Dann waren sie verschrien, weil sie Knoblauch gegessen haben und mitgebracht haben. Dann hat man sie unter anderem auch deswegen diskriminiert. Dann hat sich das Ganze geändert. Vor 2 Wochen war ich in London, fahre durch die Stadt. Was sehe ich da? Eine riesige Überschrift, German Döner. Fand ich super. Ja, fand ich total klasse, wie sich etwas Stigmatisiertes, etwas anderes, etwas Besonderes, was man erstmal ablehnt. Ich meine, Döner ist so ein richtig populäres Beispiel. Ja, es ist so wie Fußball oder so, aber ich fand das total interessant, dass Döner deutsch ist, dass es in England total als was Deutsches gesehen wird. Und ich glaube auch, dass die jungen Menschen zum Beispiel aus meiner Schule, ja, wenn wir eine Fahrt organisieren, Austausch organisieren, teilweise waren die noch nie im Ausland. Und wenn die das sehen würden und ihre türkischen Wurzeln haben in ihren Familien, dann macht die das total stolz. Ja, und dann sind die sozusagen auch stolz auf dieses Deutschland und fühlen sich als Teil davon. Also es kann auch etwas passieren, ja, es kann sich auch was ändern. Und ich meine, mein Sohn ohne Döner einmal in der Woche, das geht gar nicht. Ja, für den ist es total normal.
Frau Schröter.
Also die Kulinarik ist ja so ein schönes Beispiel, Esskultur. Da passiert der Aneignung am problemlosesten. Ich gucke mir auch immer so Umfragen an, was ist bei in Deutschland sozusagen, was sind die liebsten Fastfoods und so. Currywurst ist lange abgeschlagen, Döner steht ganz oben, aber auch Spaghetti Bolognese und sowas. Da ist das ganz unproblematisch, ganz, ganz offensichtlich. Ich kenne übrigens auch das Beispiel des Döner deutscher Art als besonders originelle aus Istanbul. Ist mir das zum ersten Mal aufgefallen. Aber ich will Ihnen noch ein anderes Beispiel nennen. Genau auch ehemals türkische Kultur. In Malaysia gibt es, nicht in Malaysia, in Brunei, in der Hauptstadt, gibt es einen Laden, einen German Shop. Und in diesem German Shop, da kann man dann bestimmte Nudelgerichte kaufen, deutsche Marken. Aber die Hälfte des Ladens ist bestückt mit dem, was wir hier als türkische Lebensmittel und Gegenstände bezeichnen. Für die Leute in Brunei ist das deutsche Kultur. Sowohl die deutsch-deutschen Deutschen als auch die türkisch-deutschen Deutschen gelten in Brunei offensichtlich als originelle Deutsche.
Herr Kasel.
Also Stichwort Döner. Es gibt in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad auch einen Döner-Shop und da steht dann drunter Real Berlin Food. Also das ist, gilt eben auch als Berliner Essen. Und ein pakistanischer Freund sagte irgendwann zu mir, cool, ich wusste gar nicht, dass das deutsche Nationalgericht halal ist. Wo ich dann dachte, ja, also so hat sich's dann tatsächlich verändert und kommt das da jetzt an. Aber nochmal zurück zu dem Ihrer Frage, haben wir ein Definitionsproblem? Ich denke schon. Ich glaube, die Frage ist ja, wie definiere ich kulturelle Aneignung und wo wird sie vor allen Dingen ein Problem? Und da, glaube ich, liegen wir in Nuancen auseinander hier auf dem Podium, weil ich eher zu denen zähle, die sagen, wir haben eigentlich gar kein Problem, es wird zum Problem gemacht. Ich erinnere mich an das Beispiel Verkleidung. Wir hatten jetzt gerade diese Menschenzoos, da würde ich auch zustimmen, 5 für mich die Note. Ich finde, sich schwarz anzumalen, eher 4 bis 3. Grundsätzlich finde ich, ist das nicht problematisch, sich zu verkleiden. In dem Fall ist es so, es hat einfach eine unfassbar grausame, schreckliche Geschichte. Das sich lustig machen über schwarze Menschen, das Überzeichnen und so weiter. Deswegen finde ich, ist es ein No-Go, heutzutage beim Karneval sich schwarz anzumalen. Das gibt es auch immer bei den Sternsingern, da malt sich dann einer schwarz an. Das finde ich auch nicht, also ich habe dann Unwohlsein, das kann ich nachempfinden. Ich habe aber schon kein schlechtes Gefühl, wenn sich jemand als Indianer verkleidet. Jetzt sage ich sogar das Wort Indianer. Ich habe das neulich gesagt, kam sofort. Ich habe gerade eine Diskussion gehabt, immer mit derselben Aktivistin, die dann sofort sagt Native American. Die fällt mir ins Wort und sagt Native American. Als ob Amerika ein Wort der Ureinwohner wäre, als ob das eine Selbstbezeichnung wäre. Ist es auch nicht. Das ist ein Begriff, der ist von weißen, gewalttätigen Eroberern diesem Kontinent gegeben worden. Also ist Amerika genauso tabu wie Indianer. Ich sehe die Problematik hinter dem Begriff.
Das sehen ja schon viele Leute auch anders als Sie, ne?
Ja, ich weiß. Wenn man sich dann als so etwas verkleidet, es gab diesen Fall einer grünen Politikerin, die sich dann ja um Entschuldigung bitten musste und regelrecht fertig gemacht wurde. Ich finde das absurd. Ich finde das absurd, wenn man das tut, wenn ein Kind sich als so etwas verkleidet, dass man sagt, dass das ein Problem wäre.
Aber Herr Kasim, Frau Gatti, Sie dürfen sofort, weil wir da einmal dabei sind bei Verkleidung. Wir haben jetzt ein Stück weit schon über Betroffenheit gesprochen, ne? Und viele Menschen sagen ja, mich stört das, weil ich eben damit eine schwierige Konnotation habe. Sie haben pakistanisch-indischen Hintergrund, Ihre Eltern sind Einwanderer gewesen, Sie sind ein norddeutsches Kind, weil Sie es eingangs schon mal erwähnt haben, die Shalwar Kameez. Ja, das ist diese traditionelle Kleidung, auch in Pakistan, sehr, sehr langes Hemd mit Schlitzen, gleichzeitig eine sehr weite Hose, damit alles schön luftig ist. Das wird zum Beispiel in Deutschland im Netz verkauft unter, ich habe es mir angeschaut, orientalische Aladdin-Hose. Macht das was mit Ihnen?
Ich muss ein bisschen lachen darüber und sage, ja, okay. Es gibt auch Leute, die sagen, wenn ich das trage, ich trage das in Wien, wenn es im Sommer sehr heiß ist, trage ich das. Das ist eine perfekte Kleidung für heißes Klima, weil es sehr schön luftig ist. Es werden früher oder später alle Deutschen und Österreicher tragen. Ist es so, dass ich sage, ja, dann nennt es doch, wie ihr es wollt, aber ihr werdet schon irgendwie, ich sage dann immer, das heißt Shalwar Kameez und gut ist.
Okay, aber Sie haben tatsächlich, weil das ist ja auch oft ein Vorwurf, den möchte ich vielleicht in die Runde geben, dass solche Praktiken von kultureller Aneignung eben auch oft Stereotype bedienen. Sehen Sie nicht?
Ich verstehe Ihre Frage nicht.
Das ist dann der typische Pakistani, so wie man zum Beispiel ja auch, Karneval ist ja auch so ein gutes Beispiel, ne? Die typische Geisha oder der Ninja oder der Mexikaner, das ist immer ein Sombrero, immer ein Schnauzbart, immer eine Gitarre. Das ist natürlich kilometerweit von der Realität entfernt.
Verkleidung sind immer Stereotype. Ich meine, das ist Sinn und Zweck einer Verkleidung. Man kann sagen, wir finden Verkleidung an sich doof. Ich als norddeutsch sozialisierter Mensch finde Karneval doof. Ich kann damit nichts anfangen. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wer das machen möchte, soll es tun. Also ich finde das albern zu sagen, dass da Stereotype reproduziert werden. Ich kann, wie gesagt, verstehen, wenn es eine Geschichte hat, die brutal und schlimm ist, dass man da sagt, da besser nicht. Aber alles in allem ist es halt so. Wenn jemand sich als Pakistaner verkleiden möchte und Shalwar Kameez trägt, in Köln auf dem Lastwagen und Kamellen wirft, bitte.
Wir haben Hasnain Kasim bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir diskutieren die kulturelle Aneignung, wo sie ausgrenzt, wo sie bereichert. Susanne Stemmler ist genauso bei uns. Sie ist die Leiterin des Colleges der Volkshochschule Aachen. Wir haben Susanne Schröter bei uns. Sie ist Ethnologin an der Uni Frankfurt am Main. Und wir haben Silvia Geiti bei uns. Sie ist die Kuratorin der Asiatischen Sammlung am Krassi-Museum in Leipzig. Und Frau Geiti, Sie wollten jetzt die ganze Zeit. Bitte.
Ja, Sie haben auf jeden Fall den Punkt angesprochen von dieser Stereotypisierung. Also mir wird auf jeden Fall richtig schlecht, wenn ich das höre, weil für mich reproduziert diese eurozentrische Perspektive, eurozentrisches Handeln vom so 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, in dem so aus europäischer Perspektive Menschen aus aller Welt sozusagen aus äußerliche Merkmale stereotypisiert, reproduziert werden. Und das finde ich einfach total unzeitgemäß. Ich denke auf jeden Fall auch kann, also natürlich als Kunsthistorikerin oder ein Mensch, der in Museen, auch in ethnologischen Museen gearbeitet hat, sind sozusagen, ist ein ganzes Konstrukt, der auch diesen strukturellen Rassismus oder koloniale Narrative reproduziert hat, genauso wie diesen Stereotypisieren oder genau, aus äußerlichen Merkmalen Menschen zu zeigen. Und natürlich leben wir in einer globalisierten Welt, in der es, wie gesagt, Objekte, Textilien auch reisen. Und natürlich ist es total gerecht, die auch mit Respekt zu nutzen. Und trotzdem finde ich es natürlich problematisch, weil nicht alle genießen die Privilegien, die als Mensch, der vielleicht in Deutschland geboren und groß geworden ist, genießen kann und einen ganz anderen Stand auch und ganz andere Auseinandersetzungen mit den eigenen Kultur oder die Kultur, die sozusagen auch zugeschrieben wird, ohne dass es die eigene ist.
Also grundsätzlich Verkleidungen, Karneval hat ja etwas Derbes, arbeitet immer mit Stereotypen. Ich denke, das ist das Wesen der Verkleidung, ist im Übrigen nicht, auch nicht etwas ausschließlich Westliches. In anderen Gesellschaften, außereuropäischen Gesellschaften, haben wir auch Verkleidung. Wir haben zum Teil ritualisierte Verkleidung. Um Gottes Willen, wie stereotyp sind die? Auch da reduziert man sich in Masken und in Artefakten auf absolute stereotype Dinge. Auch Europäer werden übrigens als absolute Stereotype gezeichnet, zum Teil als koloniale Stereotype. Das ist das Wesen auch dieser Art von Mimikry, von Performance. Und natürlich, selbstverständlich, muss man in einer multikulturellen Gesellschaft wie der unsrigen, muss man darauf hinwirken, dass Stereotypen abgebaut werden. Aber ich frage mich, ob diese Debatte, die wir jetzt führen, ob die dahin führt, ja, ob die ein produktiver Beitrag dazu ist, sofort alles unter Verdacht zu stellen, weil was ist denn das, was dann passiert? Es passiert, dass Menschen sagen, okay, wir verkleiden uns nicht mehr, wir machen keine Frisuren mehr, die vielleicht jemand beanstanden könnte. Vielleicht spielen wir auch keine Musikinstrumente mehr, die irgendjemand sagt, die gehören aber nicht in eure Kultur. Und das Problem ist, man lernt dann am Ende gar nichts anderes mehr kennen und reduziert sich auf das vermeintlich eigene. Und damit stoppen wir einen Prozess der Globalisierung, vor allem einen der friedlichen Globalisierung.
Frau Stemmler, Sie sind nicht nur die Leiterin des Colleges der Volkshochschule Aachen, Sie sind ja auch Kulturwissenschaftlerin, haben da auch lange zu gearbeitet. Diese Befürchtung, wie sie gerade von unserer Ethnologin hier auf dem Podium von Frau Schröter ausgesprochen worden sind, sehen Sie das auch, dass wir sozusagen mit der Debatte quasi schon, so fasse ich es für mich auf jeden Fall zusammen, kulturelle Vielfalt ja fast schon potenziell verhindern?
Also der Kulturbegriff, der dahinter steht, der ist auf jeden Fall problematisch, da würde ich absolut zustimmen, weil Kultur ist eben nichts Statisches. Es hört aber da auf, wo sozusagen die Personen, die Menschen, die damit konfrontiert werden und das nicht in Ordnung finden, ein Problem darin sehen. Und das ist für mich wirklich der Gradmesser. Und ich finde das absolut legitim, diese Themen zu den Themen zu machen. Und ich finde das völlig in Ordnung, auch damit die Kolonialgeschichte Deutschlands zu thematisieren, weil diese Stereotypisierung, diese Klischees, die da wieder hervorkommen, das hat alles dazu beigetragen, dass man Menschen aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Herkunft verfolgt und umgebracht hat. Das muss man einfach mal so sehen. Punkt. Das ist so. Es ist aber auch, und da ist dann die Gefahr von dem einseitigen Kulturbegriff, schwierig davon auszugehen, dass es Kultur A gibt und Kultur B gibt. Und das sind Einheiten, so wie Sie das auch gerade formuliert haben, die sich niemals verändern. Weil das haben wir jetzt ja, glaube ich, alle schon mehrfach betont. Kultur ist immer Austausch. Die Frage ist halt nur, in welchen Rahmen sich das bewegt, in welchen Machtkonstellationen. Und ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel geben der kulturellen Aneignung, die dann eine globale Wanderung gemacht hat. Und diese Frage von einer Minderheit in der Mehrheit, die für sich reklamiert hat und dann als Frage an die Mehrheitsgesellschaft zurückgestellt hat, nämlich die Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop ist ja eine Praxis, die sich in der Bronx in den 70er Jahren herausgebildet hat, als marginalisierte, ghettoisierte kulturelle Praxis im städtischen Raum, mitgebracht von den jamaikanischen Einwanderern. Dann haben sich diejenigen zum Beispiel im Rap geäußert. Die haben angefangen zu rappen, Jugendliche auf der Straße, weil sie keine Möglichkeiten hatten und finanzielle Mittel, Musikunterricht zu nehmen. Also haben sie versucht, was mit ihrem eigenen Körper zu machen, mit ihrer eigenen Stimme, und haben dabei aber auch wieder an den Sprechgesang angeknüpft, den es ja in vielen verschiedenen Kulturen gibt. Hip-Hop ist dann in den amerikanischen Mainstream gekommen. Es gibt Publikationen von Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftlern, die sich die Frage stellen, warum hören die weißen Mittelstandskids in den USA so gerne den Gangster-Rap? Why white kids love Hip-Hop? Da haben sie wieder diese Faszination und das Abstoßende, also dieses Ghetto-Image, finden plötzlich diejenigen interessant, die gar nicht im Ghetto sind. Dann fangen aber jetzt plötzlich an, junge Menschen in verschiedensten Ländern, in den verschiedensten Sprachen auch zu rappen, aber erstmal auf Englisch, aber dann in ihren eigenen Sprachen und in den sprachlichen Mischungen, und fangen an, über ihre Situation vor Ort zu rappen und Missstände aufzudecken und so weiter. Das heißt, diese amerikanische Kultur, die aus dem Ghetto kam, in den Mainstream gegangen ist, geht quasi wieder in die Ghettos der Vorstädte zurück in verschiedenen Ländern und wird angeeignet. Also für mich ist das ein sehr gutes Beispiel von kultureller Eineignung, mit dem man aber auch wieder Kritik ausüben kann und es subversiv benutzen kann, um die Mainstream-Gesellschaft, um den Spiegel vorzuhalten, um die zu hinterfragen zum Beispiel.
Aber ist es nicht auch ein sehr gutes Beispiel, um zu sagen, ihr pickt euch das raus, so macht es euch dann hier gemütlich, jetzt ganz plakativ, wir haben hier nicht diese Zustände wie in den USA, diese Gewalt, über die dort zum Teil gerappt wird, das machen jetzt hier auch Kinder aus dem Mittelstand, die nehmen sich das Beste davon raus, aber die gesellschaftlichen Realitäten, die damit einhergehen, die werden ignoriert. Das ist zumindest ein Vorwurf derjenigen, die sagen, dass das kulturelle Aneignung ist, die halt tatsächlich ein Problem ist. Das sehen sie aber nicht so.
Also das kann auch passieren. Ich meine, das Gute ist, oder das Gute und das Schlechte ist, dass Kunst frei ist, ja. Also jeder kann es praktizieren und machen. Es gibt da keine Grenzen und keine Verbote. Also sie haben ja auch zum Beispiel Nazi-Rap. Das gibt's ja auch. Klar, also es kann natürlich in alle Richtungen gehen und es kann auch diejenigen verletzen, die sagen, okay, wir haben Hip-Hop als Protestkultur der Schwarzen in den USA gesehen und jetzt wird das angeeignet und unglaublich kommerzialisiert und wir haben überhaupt kein Geld davon gesehen. Klar, das kann man auch, also diese Diskussionen kann man führen und ich finde, die haben auch ihre Berechtigung, aber es ist eben ein gutes Beispiel für einen komplexen Transfer, für komplexeste Transferprozesse, an denen man diese Widersprüche auch ganz gut klar machen kann letztendlich.
Ich sehe aber genau diese Freiheit in Gefahr durch diese Debatte und ich kann, also Kulturfreiheit, ich kann eher nur von meinem Bereich sprechen, für die Freiheit des Wortes, ich bin Autor. Ich sehe diese Freiheit gefährdet, wenn wir die Debatte so führen, wie sie in letzter Zeit geführt wurde. Denn die Frage ist doch, und da stimme ich mit Frau Stemmler nicht überein, dass das um dieses Gefühl der Verletztheit geht, dass das die Grenze wäre. Denn wo ziehen wir diese Grenze? Wir haben diese Debatten in so vielen Bereichen gehabt. Es sollen jetzt nur noch Homosexuelle spielen als Schauspieler. Es soll nur noch Literatur von jungen schwarzen Frauen, von jungen schwarzen Dolmetscherinnen übersetzt werden. Ich finde das alles ziemlich grotesk, weil ich sehe, dass das Freiheit, Literatur einschränkt. Und wir haben jetzt mittlerweile in Verlagen Abteilungen oder Leute, die sogenannte Sensitivity Reading machen. Für mich ist gutes Lektorat wichtig, dass man schaut, ist das in Ordnung, ist es gut, was macht das? Aber das Konzept des Sensitivity Readings, dass man sagt, wir müssen so schreiben, dass wir niemanden verletzen, ist für mich das Gegenteil von Literatur. Das kann nicht sein, dass wir so Kunst machen. Und das, also dieses Kunstverständnis ist mir völlig fremd.
Frau Schröter.
Ich sehe noch ein Problem. Ich sehe auch das Problem, dass wir plötzlich anfangen, mit einer Fiktion des Authentischen zu operieren, als ob es das tatsächlich gäbe. Ja, es gibt keine authentische Kultur, die schon immer und ewig da war. Und das kommt jetzt aber über diese Verletztheitsdebatte plötzlich rein. Es gibt bestimmte Teile von Kultur, die sind authentisch und da macht man besser einen Bogen rum und andere vielleicht nicht. Und die Sache wird natürlich, ich meine, die können wir in den Universitäten oder in Künstlerkreisen in epischer Breite mit allen Spezifitäten diskutieren. drin, aber was kommt denn, sage ich mal so, in der Bevölkerung da an? Da kommt an, es gibt da Minenfelder, ja, und diese Minenfelder umschiffen wir. Und da möchte ich nochmal wiederholen, meine Befürchtung ist die, dass man sich zurückzieht auf das vermeintlich eigene, weil das der sichere Raum ist. Eine multikulturelle Gesellschaft hat ja immer das Problem, dass unterschiedliche, auch kollektive Identitäten aufeinanderprallen, dass man erstmal gucken muss, was passiert eigentlich, wo bleibt man selbst. Das heißt, Unsicherheit existiert und wird auch größer. Und wenn dann ausgerechnet der Bereich, der als sozusagen der komfortabelste der kulturellen Vermischung existiert, wenn der plötzlich zum Minenfeld wird, dann kommt ein Prozess in Gang des Rückzugs auf vermeintlich Eigenes. Und ich will das jetzt nicht so weit treiben, aber letztendlich gibt es da Bereiche, die sind anschlussfähig an völkische Narrativen, dass es das, nur das Eigene gibt, mit dem man sich zu beschäftigen hat und das Fremde unter Verdacht steht. Und das ist ein absoluter Rückschritt.
Das ist die Sicht der Ethnologin hier in unserer Runde. Frau Geiti, Sie als Kunsthistorikerin, Sie haben ja tatsächlich auch schon dazu gearbeitet im Grassi-Museum in Leipzig, sich damit beschäftigt. Diese Fragestellung, die wir jetzt hier diskutieren, wie hat sich das für Sie deutlich gemacht bei der Ausstellung, in der es darum ging?
Genau, die Ausstellung, die Sie erwähnte, Cultural Affairs, Kunst ohne Grenze. Und in der Ausstellung ging tatsächlich darum, verschiedene Formen von kulturellen Begegnungen auszustellen. Also auch mit den Gedanken, transkulturelle Objekte, also Objekte, die ganz deutlich zeigen, auch wo Kulturen aufeinandertreffen oder wo Formen der Aneignung stattfinden, gewollt, ungewollt, und wo aber auch diese Machtverhältnisse auch sichtbar gemacht worden sind. In der Ausstellung waren viele verschiedene Objekte, also von Keramik, Schmuck, Textilien. Also Textilien eignen sich natürlich sehr gut, um genau diesen Transfer oder kulturelle Begegnungen zu zeigen. Ich finde, dass es wichtig ist, genau diese verschiedenen Formen zu zeigen. Also genau damit diese Debatte auch mit mehr Vielfalt diskutiert wird. Also einerseits ist diese Sensibilisierung für die Themen total wichtig und andererseits stimme ich auch meinen VorrednerInnen zu. Es ist wichtig, das auch nicht zu verbannen. Also die Debatte muss auch stattfinden. Und natürlich fühlt sich es extrem aufgehitzt momentan. Also wenn ich auch dran denke an die Zeit der Recherche für die Ausstellung 2020, war längst noch nicht so viel, was man zu dem Thema gefunden hat. Also nur im englischsprachigen Raum war schon sehr viel. Im deutschsprachigen Raum gefühlt war jetzt in den letzten 2 Jahren extrem viel oder in den letzten 5 Jahren, obwohl man eigentlich über das Thema schon seit der 90er spricht. Und zwar auch auf alle Ebenen. Also die ganze Diskussion um das Essen, ich hätte nie jetzt das wirklich mit kultureller Aneignung verbunden. Und persönlich als Italienerin bin ich oft ziemlich beleidigt auch hier.
Können Sie das erläutern?
Nein.
Aber können Sie verstehen, was wir hier gerade gehört haben, auch zum Beispiel, was Frau Schröter gesagt hat, dass wir dann vielleicht sogar zu einem Problem kommen, und ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen, dass man sich nur noch auf das Bekannte zurückzieht?
Ja, aber das wird nicht passieren. Wir leben schon in einer transkulturellen Gesellschaft. Also diese Transfer hat schon in den letzten Jahrtausenden stattgefunden. Also ich glaube nicht an diesen Konzept von Kultur als etwas Isoliertes. Das hatten wir noch nie. Also Menschen haben sich schon immer bewegt. Also die Kultur, in der wir leben, ist schon charakterisiert auch von diesem Austausch. Und ich kann das verstehen. Und trotzdem sehe ich diese Gefahr nicht. Und ich sehe heutzutage eher diese Notwendigkeit, sich für das Thema zu sensibilisieren, auch was man sozusagen auch in Kultur nutzt.
Dann lassen Sie mich mal noch einen anderen Punkt einbringen, oder? Ich lasse Herrn Kasim.
Ich wollte nur ganz kurz fragen, aber Ananas auf Pizza geht oder nicht?
Weder Pizza noch Ananas in Deutschland.
Sie müssen nicht antworten.
Nein, das ist ein dummer Spruch. Aber ich möchte mal ein Beispiel nennen, was Praktisches, ja? Also nehmen wir mal an, junge Eltern haben Kinder und die Kinder, denen möchten sie Musik nahebringen. Die sollen also ein Instrument lernen. Welches Instrument kann denn ein Kind lernen, ohne dass es vielleicht in Kürze unter den Verdacht gerät einer kulturellen Aneignung? Da würde ich heute sagen, Klavier und Geige, oder? Schade eigentlich, weil wir waren doch mal weiter und es war doch mal schön, auch sich mit afrikanischen Instrumenten, asiatischen Instrumenten zu beschäftigen, die vielleicht auch zu lernen. Aber die momentane Debatte führt nicht dazu, dass man das mit Leichtigkeit tun kann, sondern führt höchstens dazu, dass man sagt, oh, vielleicht spielt das Kind dann nachher ein Instrument, das nicht hier in diese Kultur gehört und wird dafür angefeindet. Also so funktioniert das. Und Sie haben natürlich recht, es gibt immer hybride Prozesse. Aber Entscheidungen, die jetzt auch getroffen werden, auch für junge Leute, ich habe ein bisschen Angst, dass das völlig in die falsche Richtung geht, in einer Situation, in der wir alles tun sollten, um den Frieden in unserer Gesellschaft zu bewahren und Spaltung zu verhindern.
Dann frage ich in die Runde mit der Aufgeregtheit, mit der diese Debatten um kulturelle Aneignung ja immer wieder passieren. Wie kommen wir denn dahin, was Frau Schröter möchte? Also viele der Menschen, die ja zum Beispiel, ich bleibe jetzt wieder bei dem Beispiel der geflochtenen Haare, die kritisieren ja zum Beispiel auch, dass sie A, nicht gefragt werden, B, dass es Stereotype sind, aber ja auch, es geht ja auch darum, das haben wir auch schon angesprochen, dass da nochmal deutlich wird, dass wir immer noch in einer Gesellschaft leben, in der man eben zum Beispiel als schwarze Person viele Nachteile hat. Geht es dann in dieser Debatte vor allem darum, Sensibilisierung war auch schon so ein Stichwort, dass wir einander mehr zuhören, oder ist das zu billig und zu einfach?
Frau Geite. Also mir fällt nur der Spruch educate yourself, einfach ausbilden, also wissen, was ich gerade trage, wissen, was ich gerade esse, was ich gerade sage oder mit welchen Menschen ich gerade zu tun habe, also die eigene Geschichte, die eigene Vergangenheit. Zum Beispiel.
Dem stimme ich nicht ganz zu, weil mein eingangs gesagtes Statement, man muss nicht wissen, was die Geschichte von Yoga ist, um Yoga zu machen. Mein Ansatz wäre eher, tatsächlich differenziert zu reden und immer wieder zu sagen, natürlich werden Menschen mit dunklerer Hautfarbe, mit schwarzer Hautfarbe diskriminiert, mit brauner Hautfarbe diskriminiert, und ein Mohammed, ein Ali, eine Aisha hat größere Probleme, einen Job, eine Wohnung zu bekommen, als ein Jonas, ein Maximilian, eine Luisa. Das ist so. Ich weiß das auch aus eigener Erfahrung. Aber da muss man ansetzen, aber das kann nicht heißen, dass Dieter aus Deggendorf keine Dreadlocks tragen soll. Das ist irgendwie ein absurder Vorgang, also das ist nicht die Lösung des Problems. Das heißt, wir müssen da mit der Lösung ansetzen, wo es tatsächlich angreift an das Problem und nicht uns irgendwie Phantomgeschichte, also ich sehe es halt so als Phantomdebatte, dass man sich jetzt irgendwelche Phantomdebatten ausdenkt.
Frau Stempler.
Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so, dass es eine sehr überspitzte Debatte ist, die gerade so in den letzten 2 Jahren da läuft, die auch einen problematischen Kulturbegriff hat, nämlich einen statischen, genauso statisch wie der Kulturbegriff, den sie eigentlich sozusagen bekämpfen wollen. Das finde ich auch schwierig. Aber vielleicht ist ja diese Debatte nötig, um uns auch auf unsere eigenen blinden Flecken aufmerksam zu machen. Ja, und insofern finde ich es eigentlich gut. Ich glaube auch nicht, dass wir sowas dann haben werden wie eine Sittenpolizei oder Zensur oder solche Geschichten. Also zum Glück leben wir in einer Demokratie, in einem freien Land, und die Kunst hat ihre eigene Kraft, kann das entfalten, und die Menschen werden immer ihre Sprachen weiterentwickeln, ihre kulturellen Praxen weiterentwickeln, die werden es einfach tun, vor allem die jungen Leute und vor allem in der Popkultur. Aber es schadet, finde ich, überhaupt nichts, und deswegen begrüße ich das, dass man sich darüber Gedanken macht, wie wirkt das, was ich jetzt gerade mache, für die Person, die mir gegenübersteht, wenn ich mich schwarz anmale. Was ist denn dann mit meinem Gegenüber? Und da finde ich auch dieses Wissen darüber, worauf greift das zurück, finde ich spannend und interessant. Ich würde es jetzt nicht mit dem Zeigefinger zwingend vorschreiben wollen, aber es ist ja auch eine Bereicherung, sich damit auseinanderzusetzen. Was sind denn Cornrows? Was bedeutet das, wenn man seine Haare in einer bestimmten, mit bestimmten Abständen so in so kleine Zöpfchen flechtet? Auf welche Geschichte der Sklaverei geht das zurück? Das war ein Diskurs, das war eine Kommunikationsform unter den Sklaven und Sklavinnen. Es ist sehr, sehr spannend. Da haben sie die ganze Geschichte vom Black Atlantic plötzlich drin, den Sklavenhandel und diese Sachen. Also ich finde es nicht abwegig, auf diese Themen zu kommen.
Aber es gibt ja auch das Recht, ignorant zu sein und zum Beispiel auch bei Ihnen im College das Recht, die Cornrows zu haben, ohne sich damit zu beschäftigen. Und das ist ja für viele Leute das Problem.
Das würde ich sagen. Ich würde sagen, dass man das Recht hat, auch sich ohne mit dieser Auseinandersetzung zu beschäftigen. Da würde ich Ihnen total zustimmen. Ich wäre jetzt nicht so dirigistisch, dass ich das jedem verordne, weil ich glaube, was Verordnetes, und ich glaube, deswegen sträuben sich auch so viele gegen die Debatte, was Verordnetes, was eigentlich in die gleiche Richtung geht im Endergebnis wie das, wogegen man ankämpft, das ist, glaube ich, schlecht. Also das würde ich für schlecht halten. Ich würde mich immer für eine Mehrstimmigkeit, für eine sehr offene, sehr vielfältige Debatte aussprechen, wie zum Beispiel der Kulturtheoretiker Edouard Glissant seine Theorie entwickelt hat. Der kommt aus Martinique und favorisiert dieses Konzept der Kreolisierung, also das Aufeinandertreffen von verschiedenen Sprachen aus verschiedenen Traditionen, Französisch, Afrikanisch. Die Insel Martinique ist da immer sein Beispiel. Er entwirft dieses Modell als Gegenmodell zu dem Europäischen, aber der spricht von der Poetik der Relation, also der Poetik der Beziehung, der Vielfältigkeit, klammert aber die Machtdiskurse nicht aus, weil Martinique ja quasi auch als Insel kolonialisiert worden ist. Aber er entwickelt da etwas ganz Eigenständiges. Und ich finde, diese Vielstimmigkeit, die Mehrstimmigkeit, die müssen wir uns unbedingt erhalten, auch in dieser Debatte. Also alles, was dazu beiträgt, nicht auf diese Kultur A, Kultur B, dass man darin endet, das wäre wirklich schade.
Frau Stemmler, ich will Ihnen da gar nicht widersprechen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich sehe in der Tat nicht, dass wir eine Debattenkultur gerade fortentwickeln, die freie Debatte möglich macht, wenn bestimmte Positionierung oder vielleicht nur Ignoranz mit der maximalen Diskreditierung beantwortet wird, dann hört die Debatte auf. Und wir haben hier in der Tat schon Anzeichen für eine absolute Einschränkung von Debattenkultur, nicht staatlicherseits. Das wird immer verwechselt, ja. In Diktaturen haben wir staatliche Eingriffe in Debattenräume, in Kultur. Bei uns haben wir sie aus dem gesellschaftlichen System heraus. Aber letztendlich führt es doch dazu, dass die Debatten weniger werden oder dass sie sich in Bubbles nur noch stattfinden, aber dass es übergreifende Debatten zu vielen Themen kaum noch gibt. Deshalb finde ich das ja eigentlich ganz schön, dass wir hier zusammensitzen mit unterschiedlichen Ansätzen, aber das ist beileibe nicht mehr die Regel.
Herr Kasim, Sie gehen ja keiner Debatte aus dem Weg, oder? Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Wie schauen Sie denn da drauf? Sind diese Debatten, sind die so ein Beispiel dafür, dass wir es nicht so wirklich schaffen, andere Meinungen auszuhalten?
Also ich würde da Frau Schröter zustimmen. Ich habe auch den Eindruck, dass wir mittlerweile aus der Gesellschaft heraus nicht nur Widerspruch ernten, das ist ja in Ordnung. Man kann ja sagen, ich stimme nicht mit dir überein oder ich sehe das anders. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man diskreditiert wird. Ich mag dieses Wort Cancel Culture nicht. Das ist so ein von Rechtspopulisten bis Rechtsextremisten benutzter Kampfbegriff. Deswegen, und er ist auch falsch in vielen Bereichen, denn jemand, der bei Talkshow A nicht eingeladen wird, kann dann auf Bühne B auftreten. Das ist also, es verschwindet niemand. Aber ja, wir haben eine Debattenkultur in Anführungsstrichen, wo Leute diskreditiert werden und fertig gemacht werden. Ich bin selbst jemand, der nicht unbedingt zimperlich ist im Umgang mit Leuten, die extremistisch sind. Und ich glaube, also ich weigere mich auch, mit Leuten zu reden und zu diskutieren, die jenseits des demokratischen Rahmens sind. Ich gehe mit niemandem von der AfD auf eine Bühne. Also was jenseits des demokratischen Rahmens ist. Aber ansonsten, von rechts bis links, gehört alles zum demokratischen Spektrum. Und dann muss man sich auch auseinandersetzen. Und ich finde schon allein diese Formulierung, die Sie jetzt auch gerade gesagt haben, dass man andere Meinungen aushalten muss. Aushalten ist viel zu wenig. Aushalten heißt ja im Grunde genommen, ich höre zwar zu, aber ich weiß von vornherein schon, ich werde dir nicht folgen. Ja, meine Meinung ist richtig, ich bleibe bei meinem und du kannst deins, das halte ich dann irgendwie aus. Nein, wir müssen zuhören und wir müssen immer von der Frage ausgehen, in einem demokratischen Miteinander, könnte nicht vielleicht der andere sogar recht haben und ich liege falsch? Und dann muss man das überdenken und vielleicht seine Position auch mal ändern. Das ist für mich ein wirklicher Diskurs und der findet immer weniger statt. Und ich habe das kürzlich in Sachsen erlebt, wo ein älterer Herr, eher konservativ, den Rechtspopulisten sehr nah, würde ich mal sagen, dann aber sagte, ich formuliere irgendwas, dann werde ich sofort als Boomer und alter weißer Mann in eine Ecke gestellt. Ich traue mich mehr gar nicht mehr, meine Meinung zu sagen. Und ich habe lange mich mit dem unterhalten und ich habe irgendwann verstanden, was der sagt. Der war nicht sehr eloquent. Ja, der hatte durchaus Punkte, Kritikpunkte an Dingen in der deutschen Gesellschaft, die ich nachvollziehen kann. Der hat sie aber ausgedrückt auf eine Art und Weise, wo ich sagen würde, das geht wirklich nicht. Es ist nicht in Ordnung. Und dann muss man mit dem einfach nur reden darüber, was meinst du eigentlich wirklich und sag's doch mal anders und nicht so herablassend und menschenverachtend. Aber der hatte dann Angst, irgendwas nur noch zu sagen, weil er sofort irgendwie dieses alter weißer Mann und Boomer an den Kopf geknallt bekam und gar nicht mehr wusste, wie er sich wehren soll dagegen. Das heißt, ich glaube, wir müssen auch anders debattieren und aufhören mit diesen alter weißer Mann und Boomer Vorwürfen.
Frau Stemmler, sehen Sie das auch so, wenn wir nochmal zurückkommen auf die kulturelle Aneignung, dass wir quasi da, ich habe Sie ja vorhin eher so verstanden, dass Sie das nicht so sehen, ne? Dass wir da schon immer noch Diskussionsmöglichkeiten haben.
Ja, ich sehe das nicht so verengt. Ich meine, ich bin nicht so pessimistisch, ja. Sie erleben das vielleicht auch jetzt gerade nochmal sehr besonders, Sie beide, weil Sie beide exponiert sind oder waren und diesen Angriffen ausgesetzt sind, offenbar. Das finde ich total bedenklich. Also das finde ich ganz schlimm, ja, um das wirklich klarzustellen. Niemand soll für seine Meinungsäußerung angegriffen werden dürfen. Das finde ich absolut wichtig. Und da haben Sie meine vollste Solidarität. Ich meine, vielleicht habe ich auch jetzt gerade diese Perspektive von dieser Schule vor Augen, in der ich arbeite, in die ich jeden Tag gehe, wo wir es schaffen, diese ganzen Aushandlungsprozesse und diese Aneignungsprozesse, die nicht immer friedlich und friedvoll verlaufen. Da gibt es auch wirklich eine Menge Konflikte und eine Menge Auseinandersetzungen. Aber irgendwie schaffen wir es, diese auszuhalten und auszuhandeln. Ich sehe im Moment zum Glück in Deutschland noch nicht die Gefahr, dass sowas nicht mehr möglich ist. Ich denke, solche Debatten wie jetzt, die hier geführt werden im Radio und im Fernsehen, die sind möglich, die kann man führen und das wird sich immer halten, ja, weil es ist stärker als diese Verengung und diese Einseitigkeit.
Frau Geithi, um nochmal die Kunsthistorikerin zu fragen, die ja tatsächlich durch das Kuratieren auch so einen Diskussionsraum schafft. Erleben Sie, wenn wir über kulturelle Aneignung sprechen, viel Diskussionsraum oder erleben Sie auch eher so einen engen Diskussionsraum?
Es ist auf jeden Fall extrem viel Ambiguitätstoleranz notwendig für so einen Beruf, weil natürlich ist so sehr viel Vermittlungsarbeit. Und natürlich ist es so, dass, also was auch jetzt angesprochen worden ist, also es werden immer mehr Stimmen auch in verschiedene Diskurse hörbar und sichtbar. Und ich finde in meinem Beruf extrem wichtig, die auch wiederzugeben, also so divers wie möglich. Museen verändern sich gerade auch sehr viel, weil es sind auf jeden Fall sehr privilegierte, weiße, männliche Strukturen. Also es haben sich natürlich jetzt in den letzten Jahrzehnten auch verändert und das ist wichtig, dass es so ist. Und trotzdem stehen wir noch mittendrin in den Diskursen und es ist wichtig, dass eine Ambiguitätstoleranz auch angelernt wird und die Möglichkeit gibt, miteinander zu reden und trotzdem auch Platz gibt für viele verschiedene Stimmen und Meinungen.
Ich möchte noch einen Satz dazu sagen, weil es ja immer um Machtverhältnisse geht und um asymmetrische Strukturen. Die ganze Debatte findet in asymmetrischen Machtverhältnissen statt. Sowohl das Museum als auch der Kulturbetrieb an sich und die Universität sind jetzt Elite. Institutionen, ja, das müssen wir uns alles mal vor Augen führen. Wir führen also eine Debatte ohnehin schon in einer sehr privilegierten Schicht. Und wir müssen uns nicht wundern, wenn zum Teil in anderen Gruppen der Bevölkerung da doch eher Erstaunen herrscht, was wir da treiben.
Susanne Schröter, sie ist Professorin für Ethnologie an der Universität in Frankfurt am Main. Sie hat hier mit uns über kulturelle Aneignung diskutiert. Wir haben besprochen, wo die Grenzen liegen, wo ist es in Ordnung, wo ist es nicht in Ordnung. Sie hat das gemacht unter anderem mit Silvia Geithi, der Kunsthistorikerin aus Leipzig. Hasnain Kasim war bei uns, Autor, und genauso Susanne Stemmler. Sie ist Leiterin des Colleges der Volkshochschule Aachen. Danke, dass Sie alle Zeit hatten. Danke an die Volkswagen Stiftung für die Organisation hier in Hannover. Und vielen Dank an unser Publikum vor Ort.